Ja, wie gesagt, den Klaus, der ist eigentlich unser Gemeindefreizeitreferent gewesen. Und wir hoffen sehr, dass wir das nächstes Jahr nachholen können. Da steht noch die verbindliche Zusage von Klaus aus, so der Herr will und wir leben. Kurz noch ein paar Worte zu Klaus. Einige von euch kennen ihn bestimmt schon, so von Bibelstudierfreizeit in Schoppen beispielsweise. Ich habe ihn kennengelernt im letzten Jahrtausend auf Musikwochenenden. Da war so mein erster Kontakt und später durfte ich dann während meines Zivildienstes im Jahre 2002 ein Jahr als der Zivi meine Füße unter seinen Tisch stecken. Und ja, er ist mir in der Zeit auf jeden Fall ein wertvoller älterer Freund geworden. Klaus ist ja kurz bevor ich da gewesen bin, ein paar Jahre zuvor nach Nordbrandenburg gezogen von Leipzig aus und hat da sowas Ähnliches aufgebaut wie in Schoppen, und zwar ein Freizeitheim. Und ja, er veranstaltet da Kinder- und Jugendfreizeiten, Familienfreizeiten, TMG, verschiedene Sachen. Man kann da aber auch sehr schön Urlaub machen. Also wenn ihr noch keine Urlaubspläne habt, Brandenburg ist da auch etwas entspannter, habe ich gehört, was Beschränkungen angeht. Habt ihr da vielleicht noch die Möglichkeit, an einem wunderschönen See, dem Wurlsee, euch zu erholen und das Ganze auch noch in netter Gesellschaft. Also Nordbrandenburg, so eine Stunde nördlich von Berlin liegt das. Ansonsten habe ich vorher noch überlegt, Klaus, ich glaube, du wirst in ein paar Wochen 60, kann das sein?
Das sollten wir in dem Zusammenhang jetzt nicht thematisieren.
Genau, da habe ich offensichtlich richtig gerechnet. Also genau. Davon unabhängig ist er immer noch verheiratet mit seiner wunderbaren Ute und hat 5 Kinder und unzählbare, nicht unzählbare, aber 10 oder so Enkelkinder. Ich weiß nicht.
Also Kindergeld bekomme ich für 6 Kinder.
Richtig, 6.
Ja, genau. Und 9 Enkel.
Genau. Ansonsten hat der Klaus noch einen Verlag, den Daniel Verlag. Ich lese gerade im Rahmen unseres Hauskreises noch ein Buch mit dem Titel Josua, und zwar Korbräunz. Das ist ein Buch, was Klaus beispielsweise rausgegeben hat in seinem Verlag vor ein paar Jährchen. Und auch euch ist bestimmt auch das, oder wir haben das ja auch in unserer Gemeinde mit verteilt, das John Lennox Buch über den Weg gelaufen zu Covid-19, was Gott damit zu tun hat. Da hat auch ja, Klaus mit dran gezogen, dass das ja auf den deutschen Markt einfach kommt. Genau, Josua ist ein gutes Stichwort. Wir machen Josua im Hauskreis und dann kurz danach haben wir nochmal bei Klaus nachgefragt, welches Thema er sich denn für die Gemeindefreizeit vorstellen könnte. Und da kamen auch Josua-Themen und da haben wir gedacht, passt das nicht? Und da haben wir uns gedacht, nee, das passt gut, weil Klaus da ganz sicher einen anderen Ansatz hat als wir im Hauskreis und das mehr thematisch machen wird. Und deswegen dürfen wir uns heute und morgen Abend auf 2 Vorträge im Kontext von Josua freuen. Der Vorteil von Klaus ist, er braucht nicht so viel Kontext geben, weil wir natürlich alle das Buch schon durchgelesen haben und auch die Einleitung von Peter Lühling gehört haben. Genau, aber auf die Details und die praktischen Anwendungen kommt es heute Abend drauf an. Anschließend wird der Klaus noch ein bisschen uns zur Verfügung stehen, und zwar zur Fragenbeantwortung. Das heißt, wenn euch während des Vortrags irgendwelche Sachen unter den Nägeln brennen zum Thema, über das er sprechen wird, oder vielleicht auch zu seiner sonstigen Arbeit, dann ja, schreibt euch das auf, merkt euch das und löchert den Klaus nachher. Die Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder. Gut, genug der Rede von mir. Ich bete noch kurz und dann geht's auch schon los. Jesus, hab Dank, dass wir uns hier wieder versammeln können heute Abend, auch um auf dein Wort zu hören, auch auf dieses Freundschaftsthema Josua und Kaleb, diese beiden irgendwie außergewöhnlichen Männer in der Bibel. Danke, dass Klaus uns ja dieses Thema näher bringen möchte. Und wir möchten dich bitten, dass wir daraus wirklich lernen für unser praktisches Leben als Christen, als Gemeinde, als Freunde, als Familien. Und wir möchten dich bitten, dass du uns größer wirst und auch das, was du uns durch die Bibel sagen möchtest, wichtiger wird. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du diesen Abend segnest, dass du bei Klaus bist, bei uns bist und ja, wir einfach eine gute Zeit haben. Danke für alles, Herr. Amen.
Soll ich anfangen? Okay, ihr könnt mich alle hören. Super. Also ich freue mich ein bisschen, dass ich mit euch jetzt zusammen sein kann. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir richtig zusammengesessen hätten. Aber ja, so quatsche ich hier gegen einen Bildschirm und stelle mir vor, ihr hört einfach zu. Ein paar kenne ich von euch und ich hoffe, wir lernen uns ein bisschen besser kennen. Ich hoffe, dass es nicht so kompliziert wird. Ich möchte gerne heute etwas sagen über Josua und Kaleb. Morgen möchte ich gerne das Thema mit euch machen, Josuas letzte Worte. Und ich fände es an sich auch nicht tragisch, wenn ihr dazwischen redet. Also ich sehe das eher etwas unverbissen oder unkonventionell. Also wenn ihr eine plötzliche Frage habt oder immer noch wach seid oder wollt irgendwie euch beteiligen, dann dürft ihr das gerne machen, Burkhard. Du besonders als mein Zuhörer immer in der ersten Reihe im Shop, freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Ich schlage vor, dass wir mit 4. Mose 13 beginnen und ich möchte gerne mit euch so einen kleinen Abriss machen über Josua und Kaleb. Ich werde dafür mal die Folien einblenden, weil es besser ist, ihr könnt dort mit reinschauen, wenn ich jetzt die Folie weitermache, wie geht das? Müsste die ja eigentlich auch weitergehen, ja, oder? Das ist natürlich jetzt ein Ding. Bildschirm freigeben. Wenn ich jetzt meine PowerPoint-Präsentation freigebe, Johannes, wie geht das? Weißt du auch nicht.
Also man sieht deinen Startbildschirm auf jeden Fall. Also die erste Folie.
Ja.
Wenn du jetzt weiterklickst.
Ah, das ist die zweite. Okay, wir starten mit Josua. Das könnt ihr jetzt sehen, ja? Sein Name bedeutet ursprünglich Hosea. Vielleicht können wir den Vers mal zusammen lesen. 4. Mose 13, Vers 16, das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land auszukundschaften. Und Mose nannte Hosea, den Sohn Nuns, Josua. Für mich ist es faszinierend, heute Abend über zwei Männer nachzudenken, die sehr außergewöhnlich waren. Und ich liebe das, wenn ich die Kirchengeschichte lese und sehe, dass irgendwie die große Masse einem Irrtum hinterherrennt und einer steht auf und sagt, das stimmt nicht. Klassisches Beispiel, Martin Luther stellt sich hin, verteidigt das Wort Gottes gegen den Kaiser, gegen die ganze damalige christliche Welt. Und er steht völlig alleine da. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich solche Biografien lese, woher nehmen die Leute ihren Mut? Und wenn ich dann heute 2020 schaue, dass der Mainstream, den wir so mitkriegen, ziemlich unchristlich ist, dann vermisse ich manchmal diese einsamen Stimmen, die sich hinstellen und die sagen, das ungeborene Leben ist Leben, das kann man nicht einfach töten. Also solche Statements vermisse ich manchmal. Wir sind gerade dabei, bei uns im Verlag ein Buch rauszubringen, was mal früher erschienen ist, und zwar die Biografie von Wilder Smith. Die heißt, es war ein reiches Leben, die war jetzt 10 Jahre vergriffen, kommt in 4 Wochen wieder raus. Und Wilder Smith war zum Beispiel einer der ersten Wissenschaftler in Europa, die sich ganz deutlich gegen die Evolutionstheorie gestellt haben. Und das zu einer Zeit, wo das wirklich eine totale Ausnahme war. Und sein Leben hat mich fasziniert. Ich habe dann seine Biografie früher gelesen, wo ich noch Jugendlicher war. Und habe ich gedacht, Mann, wo hat der das Rückgrat her gehabt? Und mit zwei so Personen wollen wir uns heute beschäftigen. Und der Abend hat das Ziel, dass wir selbst Rückgrat bekommen, dass wir wirklich das vertreten, was wir glauben, auch wenn wir damit auf einsamen Posten stehen. Und deswegen ein ganz kurzer Abriss zu Josua. Ihr seid da schon fit. Und dann auch noch ein Abriss zu Kaleb, bevor wir dann die Beziehung der beiden etwas untersuchen wollen. Also, das Besondere an Josua, finde ich, ist zum Beispiel, dass man in der Bibel nichts Negatives findet. Oder habt ihr eine andere Information? Wenn ja, schreibt es euch bitte auf. Würde mich interessieren, wenn ihr irgendwas herausgefunden habt, wo ihr sagen würdet, also das ist nicht so ganz koscher. Dann ist es auffällig, dass Josua den Namen des Herrn Jesus bekommt. Denn Josua bedeutet Jesus und seine Bedeutung, der Herr ist Retter, der Heiland. Also wenn Gott, der Heilige Geist, praktisch im Alten Testament jemand einen Namen gibt, und das ist wirklich der Name seines Sohnes, dann muss es etwas Besonderes sein. Erste Erwähnung, 2. Mose 17, Vers 5, der Kampf gegen Amalek. Josua bewährt sich im Kampf. Ich finde es interessant, dass Leute aus der Arbeit heraus herangebildet werden, um im Reich Gottes zu arbeiten. Und ich tue mich schwer damit, mit dem Ausdruck Leute, die im Reich Gottes arbeiten oder Fulltimer oder was auch immer, weil ich eben in der Bibel nur so wenig Fulltimer finde. Paulus war ein Zeltmacher, er hat gearbeitet mit seinen Händen, hat sogar noch andere versorgt, obwohl man gute Argumente gehabt hätte zu sagen, Paulus, das kannst du auf keinen Fall machen, du bist so wertvoll und du musst noch viel mehr Briefe schreiben. Dich können wir nicht noch an die Nähmaschine setzen, damit du da irgendwelche Zelte zusammenflickst. Das war offenbar nicht so. Also wahrscheinlich während der Missionsreisen hat er nicht immer gearbeitet, aber er war sich nicht zu schade, um zu arbeiten. Josua war ein Kämpfer. Er war auch keine 18 oder 19 mehr in 2. Mose 17, sondern er hat sich bewährt im Kampf. Vielleicht mal eine ganz kleine praktische Auslegung von 2. Mose 17. Ich frage immer ganz gerne meine Leute, die mir zuhören. Also Amalek, gibt es eine Bibelstelle, die könnt ihr euch ja mal suchen nach diesem Abend. Da steht, dass Amalek die Angewohnheit hatte, den Nachtrab zu schlagen. Also die Leute, die schwach waren. Und das haben wir heute auch. Es gibt heute ganz viel Einfluss auf unsere Kinder, unsere Enkel, auf die jungen Leute. Und um diese jungen Leute entbrennt ein Kampf. Und zwei Leute kämpfen den Kampf, nämlich Mose und Josua. Der eine kämpft unten, den wirklichen Kampf. Der andere kämpft oben und betet. Und ich finde das sehr nett. Ich weiß nicht genau, wie Kölnblick zusammengesetzt ist. Also wenn ich jetzt hier so meine Zoom-Bilder sehe, die Party, ich sehe, der Herr Seel ist auch noch unter 40 wahrscheinlich, ja, oder? Gerade so. Ich weiß nicht, ob ihr viele Alte habt. Habt ihr viele Alte? Geht mal kurz so oder so. Michael? Drei Alte. Ab wann ist man alt bei euch? Ich verstehe dich nicht.
Bei uns ist man ab Burkhard alt.
Ab wann?
Ab Burkhard.
Ab Burkhard. Das tut mir ja wieder leid, Burkhard.
Aber zu den jungen Leuten, und ich bin 32. Also.
Alles klar. Gut, lassen wir mal gelten. Also in der normalen Gemeinde, wo alt und jung vorhanden ist, bei uns ist es im Moment so, wir haben noch richtig Alte, über 80. Ich bin so ein Zwischending zwischen Alt und Jung, bilde ich mir ein. Und dann haben wir ganz viele Kinder. Und ich finde es ganz nett, dass die Eltern, die kämpfen um ihre Kinder, die machen, haben eine richtig harte Arbeit, also Johannes und seine Frau, mit ihren Erbschleichern, die wissen ganz genau, was Kinder für eine Herausforderung sind. Dass man in jeder Altersstufe irgendwie besonders um sie kämpft. Wenn sie 2 sind, wenn sie 6 sind, wenn sie 10 sind, wenn sie 14 sind. Und schwierig wird es dann noch, wenn sie noch mal 30 werden oder so. Und bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir die Alten haben und die Alten beten. Die beten wirklich sehr für die jungen Leute. Wir hatten gestern Abend Gebetsstunde. Mein Schwiegervater, der ist 84, der hat inbrünstig für die ganzen kleinen Kinder gebetet. Und er meint das ehrlich. Und auf der anderen Seite sind da die, die wirklich kämpfen und die im Leben stehen. Und davon ist Josua ein Bild. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir in unseren Gemeinden uns die Arbeit auch teilen, so wie Mose und Josua sich die Arbeit geteilt haben. Wir brauchen Leute, die beten, und wir brauchen Leute, die wirklich den Kampf kämpfen. Also, soweit mal eine kleine praktische Erwähnung zu 2. Mose 17. Weitere Erwähnungen. Josua geht mit auf den Berg in 2. Mose 24. Eine völlig andere Tätigkeit. Er erlebt diese Intimität mit Gott. Mose nimmt ihn mit. Das ist so eine Art Zweierschaft. In 2. Mose 33 weicht er nicht aus dem Innern des Zeltes. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das interpretiert. Was will Gott damit sagen? Also der hat natürlich mal das Zelt verlassen, aber warum steht in 2. Mose 33, Vers 11? Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Nun, der Jüngling, der war wahrscheinlich 35, vielleicht auch 40. Und trotzdem hatte er irgendwie eine ununterbrochene Beziehung zu Gott. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit stiller Zeit vergleichen. In 4. Mose 11, da könnte man vielleicht sagen, das ist vielleicht so ein leichter Makel an Josua, aber es ist nicht ein wirklicher Makel. Da passiert ja Folgendes, dass der Eldad und der Medad im Lager weissagen. Und dann kommt der Josua ganz aufgeregt angerannt und sagt, mein Herr Mose, wehre ihnen. Und Mose sagt dann zu Josua, eiferst du für mich? Möchte doch das ganze Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie legte. An der Stelle lernt Josua etwas. Und das finde ich sehr interessant. Und Gott gibt uns auch die Zeit zum Lernen. Das ist sehr mutmachend, wenn ich jetzt an euch denke. Ihr seid alle ein bisschen jünger. Und ihr werdet alle Dinge lernen müssen. Das geht gar nicht anders. Man macht manche Erfahrungen im Leben. Und wenn man jünger ist, ist man oft sehr radikal und neigt zu Schwarz-Weiß-Denken. Da ist jemand im Lager und er weiß, sagt da. Und das habe ich noch nie erlebt. Und das geht so nicht. Das kann man nicht machen. Und dann kommt der Josua zu Mose gerannt. Und jetzt lernt der Mose vielleicht etwas, das versuche ich euch mal jetzt 2 Minuten zu beschreiben. Und das ist, dass wahrscheinlich der Josua sehr fixiert war auf den Mose. Und ich weiß nicht, wie ihr euch bekehrt habt, was ihr für geistliche Vergangenheiten habt, keine Ahnung. Aber normalerweise ist man als Jugendlicher schon mal fixiert auf ältere Personen, Männer, Frauen, however. Also ich hatte so eine Art geistlichen Vater, der hat mich schon schwer beeindruckt. Und da bin ich viele Kilometer gefahren, um den mal zu hören und seine Bücher verschlungen. Und dann braucht man irgendwie so eine gewisse Zeit, bis man da eine Distanz zu bekommt. Und der Mose sagt eigentlich zu Josua, Josua sei vorsichtig, eifer nicht für mich. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, da ist ein Blindgeborener und er wird geheilt. Michael, was sieht er als erstes? Also als er geheilt wird, kann er ja nicht richtig sehen, sondern er sieht die Menschen wie große Bäume. Und dann heilt der Herr ihn nochmal und dann kann er erst richtig gucken. Und ich glaube, wir haben oft so einen Defekt, dass wir Menschen zu groß sehen. Und dann muss Gott diese ganzen Relationen wieder in Ordnung bringen. Und dann sehen wir die Menschen so, wie die Menschen sind, und wir sehen Gott so, wie Gott ist. Und hier hatte Josua einen Sehfehler. Und Mose sagt zu ihm, Mose, eiferst du für mich? Das ist doch nicht normal. Eifer doch für Gott. Stell dir vor, alle im Lager würden weissagen. Das wäre doch fantastisch, oder? Finde ich irgendwie eine schöne Begebenheit. Und ihr müsst aufpassen, ich muss aufpassen, dass wir niemals für Menschen eifern. Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer christlichen Welt so einige sehr große, schillernde Persönlichkeiten haben. Und manchmal üben diese Leute einen zu starken Einfluss aus. Und dann brauchen wir so eine Balance. Also ich will jetzt keine Namen nennen, damit ihr mich nicht erschlagt, aber wenn jemand so ein Buch rausbringt, was so breit ist, ja, und er sagt, das ist die biblische Lehre, da klingt schon bei mir irgendwas an, ich denke, oh, also wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder sagen, du musst das lesen, das ist die biblische Lehre, dann würde ich sagen, Vorsicht, Vorsicht. Wenn einer kommt und sagt, ich habe das Wort der Wahrheit, eiferst du für mich? In wessen Auftrag sind wir unterwegs? Für wen eifern wir? Für wen setzen wir uns ein? Wir sollten immer uns für Gott einsetzen. Ich meine, das ist wirklich so. Dass Gott uns über alles geht und dass wir niemals für einen Menschen kämpfen oder dafür da sind, um den Einfluss von Menschen größer zu machen. Der nächste Punkt ist, da werde ich noch drauf zurückkommen, der Geist Gottes ist in ihm. Ein sehr schönes kleines Detail, 4. Mose 27, Vers 18. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Und dann, später, erhält er den Auftrag in 4. Mose 34, Vers 17, das Land auszuteilen. Wir kommen zu Kaleb. Also ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil ich weiß nicht, ob ihr heute Abend noch was vorhabt oder ob ihr den ganzen Abend reserviert habt. Fände ich natürlich nett. Also ich habe nichts weiter vor. Kaleb, sein Name bedeutet eigentlich Hund. Und zwar in einem bestimmten Zusammenhang in der hebräischen Sprache. Und zwar Hund ist im Hebräischen jemand, der sich an einer Sache festbeißt. Vielleicht habt ihr schon mal am Ostseestrand gestanden und habt erlebt, wie Leute mit ihrem Hund spazieren waren und dann schmeißen die so einen Stock weg und der holt den Stock wieder und dann versucht man dem Hund den Stock wegzunehmen und der gibt den einfach nicht wieder her, bis der irgendwie so einen speziellen Blick drauf hat und dann lässt der Hund den Stock wieder fallen. Und der Kaleb, das bedeutet der Fassende, der Ergreifende, der Heftige. Oder man könnte auch sagen, einer, der sich in einer Sache festbeißt. Und das passt natürlich super zu Kaleb. Bei Kaleb ist die Vergangenheit absolut unterberichtet. Wir finden überhaupt nichts über ihn in der Bibel. Und er taucht plötzlich wie aus dem Nichts auf in 4. Mose 13, Vers 6, für den Stamm Juda Kaleb, der Sohn Jephunnes. Für den Stamm Issachar Jigal, der Sohn Josefs, für den Stamm Ephraim, Hosea, der Sohn Nuns. Das ist seine erste Erwähnung. Was dann kommt, und das ist euch wahrscheinlich schon bekannt, 5-mal wird in der Bibel, bekommt der Kaleb ein Prädikat. Und das Prädikat ist immer dasselbe. Und das finde ich interessant. Und sein Prädikat heißt völlig nachgefolgt. Wir können gerne mal die Stellen durchgehen, 4. Mose 14, Vers 24. Da steht, aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen. Kapitel 32, Vers 12. Genau derselbe Ausdruck. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, und Josua, der Sohn Nuns, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. 5. Mose 1, 36. Außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, er solle sehen, und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, auf welches er getreten, darum, dass er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Und dann in dieser beeindruckenden Begebenheit in Josua 14 wird es eigentlich dreimal gesagt, aber weil da der Kaleb das einmal selbst sagt, habe ich das nicht mitgezählt. Es steht in Vers 9, da schwur Mose an diesem Tag und sprach, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird ewiglich, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Ein Urteil seines Freundes Josua. Und ein letztes Mal in Vers 14, daher ward Hebron dem Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenisiter zum Erbteil bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt ist. Und dann an der Stelle möchte ich gerne mal eine kurze Denkpause machen und ich möchte dich fragen, ob es Dinge gibt, von denen du völlig überzeugt bist. Und dazu möchte ich mit euch eine Stelle lesen aus 2. Timotheus Kapitel 3. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel dabei und seid gut ausgeschlafen. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Also ich frage mich das schon mal ab und zu, gibt es Dinge, von denen ich völlig überzeugt bin? Wo keiner kommen kann und mir irgendwie Zweifel sehen kann, für die ich durchs Feuer gehen würde, für die ich zumindest Opfer bringen würde? Oder gibt es manche Sachen, wo man dich umstimmen könnte, ein bisschen argumentieren und zack, schon würdest du vom Pferd fallen? Gibt es Dinge, von denen du völlig überzeugt bist? Glaubst du wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel Wort für Wort inspiriert ist? Wenn du das vertreten würdest in deiner Umgebung, auch in deiner christlichen Umgebung, wirst du ziemlich einsam stehen. Hältst du das aus? Bist du davon völlig überzeugt? Bist du überzeugt, dass Gott gut ist? Also ich bin jetzt ein bisschen älter als ihr vielleicht. Ich musste jetzt ein paar Beerdigungen machen, die mir unter die Haut gegangen sind. Wenn ich einen beerdigen muss, der irgendwie 36 ist und ist verheiratet, hat 3 Kinder, geht auf Arbeit, ist so Heizungsbauer und auf dem Weg zur Baustelle hält er an mit seinem Auto und dann kommen die Leute und wundern sich, dass er nicht aussteigt. Und dann gehen die Leute zum Auto und machen die Autotür auf und dann sitzt er tot in seinem Auto. Ohne Anzeichen, ohne irgendwas. Und so einen zu beerdigen und mit der Frau zu reden, mit den Kindern zu reden und dann nach Hause zu fahren und immer noch daran festzuhalten, dass Gott gut ist, das finde ich unglaublich schwer. Das zerreißt dich ja förmlich. Ist Gott trotzdem gut? Ich lese euch mal einen Vers vor aus 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, sagt Josef zu seinen Brüdern am Ende seines Lebens. Josef, der im Knast gesessen hat, der in der Grube gelegen hat, er sagt am Ende zu seinen Brüdern, eins müsst ihr euch merken, ihr seid schräge Fürsten, aber Gott ist gut. Gott ist gut. Davon bin ich völlig überzeugt. Und vielleicht habt ihr in der letzten Woche oder im letzten Monat Situationen erlebt in eurem Leben, wo ihr schwankend geworden seid und wo ihr euch hinterher geärgert habt, dass ihr nicht stehen geblieben seid. Also ich habe das schon zu weit erlebt, wo ich mich hinterher gefragt habe, ob ich eigentlich noch ganz, ganz normal bin. Warum bin ich da nicht stehen geblieben? Warum habe ich nicht einfach das gesagt, wovon ich völlig überzeugt bin? Wir haben bei uns jetzt auch das Lennox-Buch verteilt an die Nachbarn. Habe ich Folgendes erlebt, dass eine Nachbarin es tatsächlich gelesen hat. Das ist ja schon mal eine Überraschung. Und wir sitzen so nebeneinander und sie haben uns jetzt feierlich das Du angeboten. Sie sind bezeichnen sich als intellektuelle Leute. Sie ist Gymnasiallehrerin, Deutsch und so eine Fächer. Er ist Arzt, sie sind beide über 70. Und dann sagt sie, Mensch Klaus, dein Buch da, das ist ja schon... Also ich habe nachgedacht. Bis zu der einen Stelle, wo der geschrieben hat, dass Atheisten keine Moral haben. Das ist doch eine Frechheit. Naja, und dann wollte sie mir die Ohren langziehen. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt mal, an welchem Punkt ist der in seiner Argumentation unlogisch gewesen? Ich sage, bei wem müsstest du dich entschuldigen, wenn du mich erschlägst gleich? Doch bei niemand, du bist doch... Niemand Rechenschaft schuldig? Wer legt denn deine Ethik fest und deine Moral? Bei wem musst du dich entschuldigen, dass du Kinder abtreibst? Doch bei niemand? Wenn du Gott als Autorität ablehnst in deinem Leben und glaubst, dass es ihn nicht gibt, dann kannst du machen, was du willst. Du lebst zwar in so einer christlichen Umgebung noch, die wir noch so haben, so als Restausläufer in Europa, dass man sich eben nicht erschlägt, so ohne weiteres gegenseitig, aber in vieler Hinsicht hat sich unsere Moralvorstellung schon sehr gewandelt. Wenn die Grünen gerne die Pädophilie freigeben wollen, haben wir doch ganz viele Moralvorstellungen über den Haufen geworfen. Wenn praktizierte Homosexualität vor 40 Jahren noch unter Strafe stand und heute ist es fast Pflicht, haben wir doch ganz viel geändert, oder? Naja, wir hatten einen herzerquickenden Austausch. Aber wenn jemand so frontal kommt und sagt, du mit deinen christlichen Überzeugungen, du bist doch völlig daneben, dann da einfach stehen zu bleiben und zu sagen, ich bin da völlig überzeugt worden. Das glaube ich wirklich. Das finde ich herausfordernd. Und der Kaleb, über den sagt Gott 5-mal das Prädikat, der ist mir völlig nachgefolgt. Und wir wollen jetzt nochmal zu 4. Mose 13 gehen, uns den Text vielleicht nochmal anschauen, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es Leute braucht, genauso wie Josua und Kaleb, dass man stehen bleibt, dass man nicht einknickt. Als erstes mal ein paar unkonventionelle Fragen. War es eine Männerfreundschaft? Also so viel wird ja über Josua und Kaleb gar nicht erzählt. Was mich so ein bisschen traurig macht, ist, dass die Namen ihrer Frauen nicht genannt werden. Mich hätten auch ihre Ehen interessiert. Was waren das für Beziehungen, in denen sie lebten? Also von Kaleb wissen wir zumindest, dass er verheiratet war, denn er hatte ja eine Tochter Aksa. Von Josua wissen wir das nicht. Es gibt eine Andeutung in Josua 24, der Vers, der in allen christlichen Häusern früher hing. Also ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, aber sein Haus könnte ja auch sein Elternhaus sein. Also ob er wirklich verheiratet war, wissen wir noch nicht mal. Sie haben sich auch nicht gesucht, sie werden von Gott zusammengestellt. Und dann ist es interessant, dass als erstes Kaleb auftritt. Und ich glaube, sie waren charakterlich unterschiedlich. Und ich finde das toll. Also erstmal möchte ich ganz ein Wort zu Männerfreundschaften sagen. Also in Facebook-Zeiten, oder Facebook ist ja schon wieder out, was ist jetzt gerade in, hat mein jüngster Sohn erklärt, Instagram ist gerade, oder ist es auch schon wieder out? Keine Ahnung, ich bin sowieso abgehängt. Jedenfalls kam neulich ein Jugendlicher zu mir und sagte, Klaus, ich habe 213 Einträge auf meiner Freundesliste. Aber ich sage, tröste dich, du kannst maximal 3 Freundschaften in deinem Leben vernünftig pflegen. Boah, ist traurig. Dann müsste er dann 2 oder 10 canceln. Ja, kannst du gleich machen. Das hat keinen Sinn. Also ich wünsche eigentlich jedem einen guten Freund. 2 ist auch nicht schlecht. 3 hält man gerade noch aus. Aber mehr geht einfach nicht, weil für eine gute Freundschaft brauchst du Zeit. Und einen guten Freund zu haben, halte ich für ein Privileg. Und jetzt können wir uns ja mal mit unserer Fantasie kurz auf die Strecke machen mit den 12 Kundschaftern. Die sind unterwegs, 40 Tage lang. Ich weiß nicht, ob die in Pensionen gewohnt haben, Hotels oder so, keine Ahnung. Der Gedanke liegt nahe, dass die sich wahrscheinlich abends immer irgendwie am Lagerfeuer getroffen haben. Und man merkte dann während dieser 40 Tage, dass sich da irgendwas rauskristallisierte. Das waren ja 12 Männer, die waren zusammengewürfelt. Und da wäre ich gerne mal Mäuschen gewesen, wenn die abends am Lagerfeuer so ihre Eindrücke ausgetauscht haben. Und man merkte dann, je länger die Zeit dauerte, dass die 10 Leute sich eigentlich einig waren und die 2 waren sich einig. Und vielleicht haben die 2 auch versucht, während der 40 Tage die anderen 10 zu beeinflussen. Aber ich glaube, in den letzten 10 Tagen waren die Gespräche schon sehr kontrovers. Und die 10 fanden die 2 blöd, weil die einfach nicht im Mainstream mitgemacht haben. Und der Wortführer scheint Kaleb gewesen zu sein, denn in 4. Mose 13 ist es Kaleb, der als erstes sich zu Wort meldet Und im Vers 30 sagt, und Kaleb beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewisslich überwältigen. Da ist von Josua noch keine Rede. Und ich glaube, dass es unglaublich mutig war. Das war unglaublich mutig. Also die 10 Kundschafter haben eine gewisse Stimmung verbreitet. Panik. Ich will jetzt keine Vergleiche zu Corona ziehen, aber man merkt ja, wie schnell ein ganzes Volk so in der Angst versinken kann, wenn man denkt, oh, jetzt werden hier Hunderttausende sterben. Und dann aufzustehen und zu sagen, das ist einfach nicht so. Also jetzt vergesst wieder Corona, ja, ich meine jetzt nur diese konkrete Sache. Und dann haben die 10 gesagt, da sind Riesen. Und die werden uns alle fressen. Und dann sagt der Kaleb, seid ganz getrost, wir werden die essen. Sie werden unsere Speise sein. Also der hat schon sehr viel Mut gehabt. Und ich könnte dir manchmal so in den Arm nehmen, den Kaleb, weil ich mag solche Leute. Und nach einer gewissen Zeit stellt sich dann der Josua an seine Seite. Und zwar in Vers 6, in Kapitel 14, sagt er, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön, ja? 2 Leute gegen 10. Und ihr wisst genau, wie die Geschichte ausgeht. Im Vers 9 steht dann, dass sie sagten, fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Das ist natürlich rhetorisch eine glatte 1, ja. Die einen sagen, die werden uns fressen, sagen die anderen, das ist unser Brot. Macht euch doch keine Sorgen. Ihr Schirm ist von ihnen gewichen. Der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass man das heute auch noch erlebt. Wenn du alleine stehst, wenn du deine Meinung vertrittst, das dauert nicht lange, bis die Steine aufgehoben werden. Das können Worte sein, das können Taten sein, aber so eine Isolation ist sehr, das tut weh, das tut richtig weh. Darf ich mal ein Beispiel erzählen aus meiner Familie? Meine Tochter, die ist in der Schule. Und ich glaube, sie war in ihrer Schulklasse die einzige, die noch mit keinem Jungen geschlafen hat. Und das haben die mitgekriegt, die anderen Mädchen. Und dann haben sie die auf dem Schulhof zur Rede gestellt. Und da wurde sie öffentlich befragt, ob sie noch Jungfer ist und alles Mögliche. Und wisst ihr, wenn das mit einem 15-jährigen Mädchen passiert, tut das richtig weh. Das ist wie steinigen. Und dann da stehen zu bleiben und zu sagen, jawohl, das ist so. Und ich habe auch meinen Grund dafür. Ich habe einen Lebensplan. Ich möchte erst mit dem Mann zusammen schlafen, mit dem ich verheiratet bin. Ich glaube, dass das dann viel schöner wird. Das musst du erst mal hinkriegen auf dem Schulhof. Wenn die Masse grölt und dich einfach nur komplett für blöd erklärt. Und deswegen, wenn ihr noch älter werdet, Johannes, so eure Generation, ihr bleibt auch nicht die ewig Jungen, dann denkt an eure Kinder, wenn die in die Schule gehen und betet für die Kinder. Die kommen alle in Situationen, wo sie genauso dastehen wie Kaleb und wie Josua. Und dass sie dann die Kraft haben, zu sagen, jawohl, das glaube ich. Vor ein paar Jahren kam ein junger Bruder zu mir, der wollte so ein bisschen noch Literatur und Bücher haben. Und der sollte eine Belegarbeit schreiben in der Schule und er hat sich zum Thema Schöpfung und Evolutionstheorie entschlossen. Und da habe ich ihm gesagt, wenn du das machst, kriegst du richtig Prügel in der Schule. Das ist dir klar, ja? Und dann sagte er, Herr Klaus, ich liebe Prügel. Na dann ist er in die Vollen gegangen. Und er hat gestanden wie eine deutsche Eiche, hat eine super Arbeit geschrieben, hat die vorgetragen. Und er sagte dann, es gab zwar Prügel, aber es gab auch sehr viel Nettes, dass dann Schulkollegen zu ihm kamen und sagten, so richtig entkräften kann man ja eigentlich deine Argumente gar nicht. Naja, stell dir mal vor, in der Klasse wird die Hälfte nachdenklich. Das wäre doch genial, oder? Aber dazu musst du eben stehen bleiben oder völlig überzeugt sein. Ein kleines Detail, das habe ich hier in meiner Folie vergessen. Ich kenne euch natürlich jetzt leider nicht so, aber vielleicht ist es auch ganz gut. Was fällt euch auf, wenn ihr die Geschichte von Josua und Kaleb lest? Es heißt immer, Josua, der Sohn, vor Gott, nulls. Und Kaleb, der Sohn,
ist hier vorne.
Immer. Bis sie alt werden. Michael, wie heißt dein Vater?
Volker Heinrich.
Nochmal.
Volker Heinrich.
Volker Heinrich. Johannes, der Sohn Wolfgang. Stell dir vor, das begleitet dich dein Leben lang. Immer wieder. Michael, der Sohn Volker Heinrich. Johannes, der Sohn von Wolfgang. Burkhard, dein Vater, wie heißt der?
Friedrich.
Friedrich, ist dir zum Glück noch eingefallen, ja. Mein Vater hieß Heinz.
Mit dem Umschalten ist es halt ein bisschen schwierig.
Ich bin manchmal ein bisschen blöd. Euch ist klar, dass ihr geprägt werdet durch eure Eltern, ja? Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber warum sagt Gott bei Josua und Kaleb die ganze Zeit, das ist Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes? Ich glaube, dass wir, wenn wir Kinder haben, eine unglaubliche Chance haben, unsere Kinder ein Stück weit zu prägen. Irgendwas in sie einzupflanzen. Aber dazu, ihr lieben Väter, Michael, Johannes, euch sehe ich jetzt mal beide, da drüben ist Sally Nord, wer ist das hier? Ich kenne dich doch, sag mal, oder?
Wir haben uns das erste Mal gesehen an dem Tag meiner Taufe in Schoppen.
Samuel!
Richtig.
Ja, herrlich, schön. Ich grüße dich. Also wenn wir Kinder haben, können wir die prägen. Aber dazu müsst ihr als Männer ab und zu Hause erscheinen. Und das wäre sehr nett, wenn ihr euch das heute vornehmt. Ich weiß, dass ihr alle tolle Jobs habt und dass die euch ausfüllen und dass ihr auch gerne Überstunden macht. Vor allen Dingen abends, wenn es so stressig ist zu Hause. Und das ist natürlich eine Schweinerei. Ja? Ihr müsst zu Hause sein. Nutzt bitte die Zeit von Corona für eure Kinder. Und nehmt eure Kinder für wichtig. Damit sich eure Kinder dann hinterher nicht schämen müssen, dass sie einen Vater hatten, der Johannes hieß, aber den sie eigentlich gar nicht so richtig kennengelernt haben. Also bei Johannes darf ich das sagen, der kennt mich. Das wäre schade. Ich glaube, dass der Josua und der Nun, die hatten eine sehr gute Beziehung. Und Kaleb und Jephunnes, die hatten eine gute Beziehung. Und die Väter haben ihre Söhne geprägt. Und nehmt bitte eure Aufgaben ernst. Wir machen uns oft so eine Mühe, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Aber fangt bitte da an, wo es am bitternötigsten ist. Und das ist bei euch zu Hause, in euren Familien. Kleiner Hinweis zu diesem eigenartigen Ausdruck. Das ist mir so aufgefallen beim Lesen. Warum heißt das immer Josua der Sohn Nuns und Kaleb der Sohn Jephunnes? Also diese beiden haben ein außergewöhnliches Stehvermögen. Und was dann passiert ist in der nächsten Zeit, ich bleibe mal noch ein bisschen hier, was dann passiert ist in der nächsten Zeit, ist etwas sehr Außergewöhnliches, nämlich während der 40 Jahre Wüstenreise sind ja alle Männer gestorben, die älter waren als ein bisschen frische Luft, die älter waren als 20. Das heißt, gegen Ende der Wüstenreise konnte man durch das Lager gehen und da hat man nur zwei alte Leute gesehen und das waren Josua und Kaleb. Alle anderen waren jung. Das waren schon zwei besondere Figuren. Also heute sieht man ja schon nochmal ältere Leute auf der Straße in Deutschland. Aber in Israel gab es keine älteren Leute mehr. Es gab keiner, der über 60 war. Außer die beiden alten Daddies, Josua und Kaleb. Und ich stelle mir das manchmal so lebendig vor. Die Leute haben sich ja auch immer getroffen, ja. Und alle Männer über 20, die haben gewusst, wir werden in der nächsten Zeit sterben. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn der Tod gleichmäßig vor sich gegangen ist in Israel, sind irgendwie jeden Tag 370 Leute gestorben. Wenn also 600.000 Männer an 40 Jahren sterben, gab es jeden Tag so und so viele Beerdigungen. Nur Josua und Kaleb konnten fröhlich flötend durchs Lager gehen, weil die genau wussten, wir werden nicht sterben. Wir sind die Einzigen, die ins Land ziehen. Und ich glaube, dass die anderen die sehr beneidet haben. Sogar Mose ist gestorben. Aaron ist gestorben. Mirjam ist gestorben. Josua und Kaleb nicht. Und die waren irgendwie so, die waren lebende Denkmäler in Israel. Jeder, der die beiden Opas gesehen hat, der wusste, das waren die beiden, die damals gesagt haben, dieses Land ist sehr, sehr gut. Und irgendwie möchte Gott uns auch in das Land bringen, wenn wir eine positive Sicht auf das Land haben. Und das Land sind ja für uns unsere geistlichen Segnungen. Jetzt sehe ich schon die Langeweile in euren Gesichtern. Also wenn bei mir früher, wenn ich in der Versammlung gesessen habe, einer anfing, über geistliche Segnungen zu reden, dann ja, habe ich abgeschaltet, weil ich konnte damit nichts anfangen. Ist aber schade. Vielleicht können wir nächstes Jahr, Johannes, 2021, vor dem Leichnam, mal das Thema geistliche Segnungen machen. Weil eine geistliche Segnung zum Beispiel nach Epheser 1, Vers 5 ist die Sohnschaft. Das ist so ein grandioses Geschenk, dass Gott uns die Sohnschaft gibt. Dass er nicht nur sagt, du bist mein Adoptivkind, das ist so, glaube ich, die einzige Schwäche aus Einklang, die ich gefunden habe, dass da irgendwo in einem Lied steht, wir sind adoptierte Kinder. Das sind wir gerade nicht. Gerade nicht. Ich bin aus Gott geboren. Ich habe nach 2. Petrus 1, Vers 4 Leben aus Gott. Ich bin Teilhaber der göttlichen Natur. Und weil ich Gottes richtiges Kind bin, bin ich auch sein Erbe. Das ist doch gerade das, was mich so fröhlich sein lässt. Das ist meine geistliche Segnung. Die lasse ich mir doch von niemand nehmen. Und weil ich mich jetzt schon darauf freue, und ich ja auch die Segnung schon habe, hat Gott so eine Freude daran, mich in das Land zu bringen. Er sagt, Mensch Klaus, wenn du dich schon in deinem ganzen Leben über deine geistlichen Segnungen so freust, habe ich meinen Spaß dran, dich in das Land zu bringen. Und so war das bei Kaleb. Ein paar Stichpunkte. Sie waren gute Freunde. Das glaube ich bestimmt, obwohl ihre Karriere dann völlig unterschiedlich verlaufen ist. Sie waren Jochgenossen. Und ich glaube, dass es viel, viel leichter ist, wenn man unter Druck steht oder in einer schwierigen Situation ist, wenn man dann zu zweit ist. Und deswegen ist die Ehe so eine geniale Geschichte. Bitte, ihr ganze jungen Ehepaare, seht zu, dass eure Beziehung sich vertieft. Werdet nicht langweilig. Oder gewöhnt euch irgendwie so dröge aneinander. Oder denkt vielleicht, wenn ihr 50 seid, naja, bis zum Tod werden wir es schon schaffen. Das ist irgendwie blöd, ja. Ich wünsche euch, dass eure Beziehung tiefer wird, widerstandsfähiger wird, euch mehr zusammenschweißt und dass ihr auch wirklich glücklich seid darüber, dass ihr, wenn ihr unter Druck kommt, euch gegenseitig habt. Jawohl, Johannes, leg ruhig mal deinen Arm darüber. Das ist kein Fehler. Jochgenossen. Die beiden hatten Ausdauer. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, auf eine Sache zu warten. Zu DDR-Zeiten habe ich mal 13 Jahre auf einen Trabant gewartet. Also 13 Jahre auf dem Auto, das ist schon eine Ansage. Und wir hatten dann so Westverwandtschaft. Und die haben uns mal erzählt, der eine kam auch noch aus meiner Zagen, der sagte, er hatte einen Unfall frühst auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg nach Hause ist er einfach am Autohaus vorbeigefahren, hat sich ein anderes Auto mitgenommen. Da kamen mir die Tränen. Ich sage, wie, du bist frühs mit einem Auto auf Arbeit und abends mit dem anderen nach Hause, da brauchst du ja 13 Jahre zu. Und mein Bruder, der hatte dann endlich seinen Trabi nach wie vielen Jahren Und nach einigen Wochen brannte der in seiner Garage ab. Und wenn ein Verband abbrennt, bleibt so ein ganz hässliches Drahtgerippe übrig, weil der Rest ja Pappe war. Und das sah dann schon wieder so lustig aus, dass wir diesen Verlust nur noch mit Lachen quittiert haben. Wenn du auf was wartest, das brennt dann auch noch ab. Das ist gleich alles im Eimer. Die beiden warten 40 Jahre. 40 Jahre. 40 Jahre dreht Kaleb seine Shoppenrunde. Immer wieder dasselbe. Und er sagt sich, irgendwann kommt es an. Vergeht ein Jahr, vergeht zwei Jahre. Irgendwann geht. Ich bin jetzt 33 Jahre verheiratet. Also ich warte nicht, dass ich ins Land komme, aber das 33 Jahre ist schon eine Größenordnung. Ja? Kaleb wartet 40 Jahre. Die beiden hatten eine gemeinsame Mitte. Die waren nicht aufeinander fixiert, sondern sie haben beide dasselbe Ziel angesteuert. Sie hatten Glauben. Gott hatte an ihnen wohlgefallen. Kalebs Glaube trägt Früchte am Ende in seiner Familie. Und jetzt kommen wir am Ende zum Höhepunkt in Josua 14. Und das ist, ich freue mich immer darüber, dass es in der Bibel so Episoden gibt, da kannst du selbst als Alter noch so richtig heulen. Und das ist so eine Episode. Die beiden Alten stehen sich gegenüber und kannst du dir den Blick von Kaleb vorstellen, als der vor Josua steht. Und der zu seinem alten Freund sagt, mit dem er damals bei seiner Erkundungstour am Lagerfeuer zusammengesessen hat, wo die damals schon gegen die 10 Leute gekämpft haben. Und wo einfach die Meinungen konträr gegenüberstanden. Und dann hat Gott sie getragen, Gott hat sie bewahrt, 40 Jahre lang. In 5. Mose 1, Vers 30 steht, dass Gott sein Volk getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Das haben die beiden erlebt. Dann kommen sie ins Land. Dann gibt's noch so ein bisschen Geplänke. Und dann in Josua 14 sagt Kaleb Folgendes. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kades Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Da schwur Mose an diesem Tag und sprach, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird ewiglich. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Dann holt Kaleb tief Luft und sagt Folgendes. Und nun, siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat, diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun, siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, da Mose mich aussandte, wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Streit, um außen einzuziehen. Und nun, zum dritten Mal, und nun, gib mir dieses Gebirge. Liebe Leute, das war der Moment, auf den Kaleb 45 Jahre gewartet hat. Also ich habe auch unter anderem zwei Töchter, und es lässt sich nicht umgehen, dass Töchter in einem gewissen Alter träumen, dass sie irgendwann heiraten. Und eine meiner Töchter hat mir immer erzählt, wie sie sich das ausmalt. Dann habe ich sie immer erzählen lassen. Und da war immer das weiße Pferd dabei. Also der muss auf die Knie gehen, sagt sie, wenn der kommt. Und er muss auf einem weißen Pferd kommen. Ich sage, das ist, werde ich alles organisieren. Also nee, ich habe natürlich überhaupt nichts organisiert. Aber als sie sich dann wirklich verlobt hat, saßen dann die beiden bei uns im Wohnzimmer. Und ich konnte mir nicht verkneifen, meine Tochter zu fragen, wo ist das weiße Pferd? Bist du mit deinen Ansprüchen etwa runtergegangen? Also wir hatten eine Menge Spaß. Aber bei ihr war das genauso spannend, dass sie sagte, natürlich. Stellt man sich sowas vor. Kaleb hat sich das vorgestellt. Und er wusste ganz genau, da gibt's kein weißes Pferd, sondern da stehen irgendwelche Riesen. Und die sind auch noch auf dem Gebirge. Aber ist mir völlig Wurst. Ich bin 85, ich bin topfit. Keine Osteoporose, gar nichts. Und ich werde diese Riesen besiegen. Und ich warte einfach auf den Moment, wann ich endlich losziehen kann, wann ich die Bremse lösen kann, wenn es endlich losgeht. Und jetzt sieht er seinem alten Freund Josua in die Augen und er sagt, Josua, überleg dir mal, jetzt ist es soweit. Wir haben zusammen gewartet. Du hast gewartet auf deinen Job und er hat seinen Job schon ein bisschen eher bekommen, aber ich habe bis jetzt gewartet. Und jetzt gib mir bitte mein Erbteil. Und ich weiß nicht, ob Josua in seinem Leben eine größere Freude hatte, als seinem alten Freund Kaleb sein Erbteil zu geben. Hier hast du die Urkunde, hier hast du die Schlüssel, Landkarte, da oben wohnen sie, die Riesen, mach dich hoch, räum die aus, nimm die Stadt Hebron ein. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das finde ich beeindruckend. Und ich sage noch einmal, ich wünsche mir eigentlich von diesem Abend, dass ihr Leute werdet, die irgendwie Rückgrat haben. Die in der Lage sind zu warten, die in der Lage sind, von einer Sache völlig überzeugt zu sein, die ertragen können, gegen den Strom zu schwimmen, auch gegen den christlichen Strom zu schwimmen, die einfach überzeugt sind von dem, was sie gelernt haben, die nicht umkippen, denen das nicht völlig egal ist, die nicht irgendwie nach 38 Jahren sagen, also mit dem Erbteil und so, naja, also ob das überhaupt was wird. Ich habe es aufgegeben. Gib nicht auf. Es liegt so ein Lohn darin, von einer Sache völlig überzeugt zu sein, bis zum Ende zu warten und von Gott selbst den Lohn zu bekommen. Und den hat Gott für jeden von euch bereit. Ich habe jetzt viel über Familien gesprochen, über Kinder gesprochen. Das trifft genauso auf Singles zu. Egal in welcher Lebenssituation du dich befindest. Bei Gott gibt es überhaupt keine Wertungen, sondern Gott hat eigentlich nur eine Aufgabenstellung. Und das ist die, ich möchte dir etwas geben und ich erwarte von dir, dass du von diesen Dingen völlig überzeugt bist. Und dass du das so festhältst, wie Kaleb das festhält. Wie so ein Stock im Mund und dich loslassen. Egal, wer kommt. Wir haben jetzt alle Bundestagsfraktionen angeschrieben und ihnen angeboten, dass wir ihnen das Buch von John Lennox zuschicken. Und zwei haben sich zurückgemeldet. Die erste Fraktion, die zurückgeschrieben hat, war die Fraktion Die Linke. Und sie haben ganz nett geschrieben. Und sie haben gesagt, wir werden dafür sorgen, dass jeder unserer Abgeordneten das Buch wirklich bekommt. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Habe ich gedacht. Das habe ich ja noch gerade nicht erwartet. Und als nächstes kam der Brief von der FDP. Wir lehnen Ihr Angebot ab. Och, schade. Die Reaktionen sind immer unterschiedlich und meistens völlig anders, als man denkt. Völlig nachfolgen. Josua überreicht Kaleb die Urkunde über seine Grundstückszuteilung. Kaleb konnte warten. Aber es gibt noch eine Sache, die mir den Kaleb irgendwie sehr nachahmenswert macht. Und das ist seine Geschichte in Johannes, in Josua 15 mit seiner Tochter. Also ich weiß nicht, an was ihr euch am meisten an zu Hause erinnert. Wenn ich meine Kinder frage, was ihnen am meisten hängen geblieben ist, dann haben sie meistens erzählt, unsere Mahlzeiten am Frühstückstisch. Die waren irgendwie immer voll lustig. Also irgendwas fiel immer um. Erst die Becher, dann die Leute. Also es war immer so, wenn wir Besuch eingeladen haben, dann nur mit alten Sachen. Das ging immer irgendwas schief. Bis dann Johannes ein bisschen Kultur bei uns reingebracht hat, ja. Aber es war einfach oft lustig. Und ich weiß nicht, an was sich die Axa so erinnern kann. Vielleicht hat die Axa schon gelebt, als Kaleb von seiner Kundschaftertour zurückkam. Und dann hat sie erlebt, wie Kaleb schrecklich aufgeregt war, wie er nach Hause kam und seiner Familie erzählt hat, was er gesehen hat. Die Trauben, Freunde, die Trauben, die hättet ihr sehen müssen. Die Riesen, die machen wir kalt, aber die Trauben, herrlich. Vielleicht hat sie auch miterlebt, wie Kaleb traurig war über die anderen 10. Vielleicht hat sie gesehen, dass die anderen die Steine aufgehoben haben, um ihren Vater zu steinigen. Aber sie hat die ganze Zeit irgendwie eine Person vor Augen gehabt, die für sie ein totales Vorbild war. So stelle ich mir das vor. Denn was die Kaleb hier abliefert in Josua 15, ist schon außergewöhnlich, oder? Ich springe da vom Gaul, gehe zu ihrem Vater und sage, ihr habt mein Erbteil, die andere Hälfte will ich auch noch. Da frage ich mich, was war denn das für eine Frau? Die wusste, was sie wollte. Und sie war völlig davon überzeugt, dass sie das Recht hat, zu ihrem Erbteil auch noch die Quellen zu bekommen. Und ich glaube, der Kaleb hat sich total gefreut. Hat auch so ein paar Bedingungen gehabt, an wen die verheiratet wird. Der musste einiges leisten, der Schwiegersohn. Heutzutage werden ja so die Töchter einfach verschenkt. Aber damals musste sie noch richtig in den Kampf ziehen, damit du eine ordentliche Frau kriegst. Kaleb, der Sohn Jefunnes, Aksa, die Tochter Kalebs. Es wäre doch irgendwie nett, wenn sich durch unsere Familien so eine Linie ziehen würde. Ich weiß, von wem ich gelernt habe. Das wünsche ich euch, wenn ihr mehrheitlich etwas jünger seid, dass es euch gelingt, dass die Linie gut geht, dass ihr irgendwie einen Knick habt, dass ihr irgendwie mit 50 vom Glauben abfallt oder keine Lust mehr habt oder irgendwie eine Macke habt. Bei Kaleb und bei Josua zieht sich das wie ein roter Faden durch. Und das ist irgendwie ein ganz gutes Vorbild. Und das würde ich euch sehr wünschen. Wünsche ich mir auch übrigens. Ich bin jetzt schon eine Generation weiter. Jetzt springe ich um meine Enkel hier rum. Und ich frage mich natürlich genauso, was aus meinen Enkeln wird. Wie stellen sich meine Kinder an, wenn sie ihre Kinder erziehen? Einfach ganz spannend zuzugucken. Ich fasse zusammen. Ich wünsche euch gute Freundschaften. Freundschaften, die man pflegen muss, aber die hilfreich sind, wenn man alleine steht in einer Herausforderung. Ich wünsche euch, dass ihr von Dingen völlig überzeugt seid, wo ihr keinen Millimeter Luft dran lasst. Ich habe in meinem Leben einige Situationen erlebt, wo ich Leute treffen konnte, die von einer Sache völlig überzeugt waren. Vielleicht darf ich mal noch ein Beispiel erzählen. Der lebt nicht mehr, deswegen kann man es erzählen. Der Andreas Steinmeister, der war Direktor einer Schule in Gebelsberg. Und eines Tages kam ein Schüler an, der an sich eine Geschlechtsumwandlung vollziehen lassen wollte und wollte dann nach den Sommerferien als Mädchen wiederkommen. Aus Stefan wurde Stefanie. Und dann hat der Andreas gesagt, nein, das geht nicht an meiner Schule. Und er wusste ganz genau, dass der Ruf der ganzen Schule auf dem Spiel steht. Und er kriegte so einen Stress, dass er zur Landesregierung NRW vorgeladen wurde mit seiner Lehrerin. Dort war dann die Chefin des Querverbandes, wo man nicht genau wusste, ob es ein Sie oder ein Er war. Er hat dann die Klassenlehrerin mitgenommen, das war so eine ganz brave. Und die ist damit überhaupt nicht klargekommen, was da sich abgespielt hat. Und dann hatte Andreas gesagt, dass seine christliche Überzeugung dafür keinen Raum lässt, dass ein Jugendlicher eine Geschlechtsumwandlung an sich vollziehen lässt. Und dann sind die über ihn hergefallen. Er sagt, das war für mich wie der Vorhof der Hölle. Aber er sagt, kurz bevor ich losgefahren bin, hat mir noch ein Jurist einen Tipp gegeben. Und der Tipp war der, dass es in Deutschland verboten ist, vor dem vollendeten 18. Lebensjahr so etwas an sich vollziehen zu lassen. Und das hat er einfach als Trumpf ausgespielt im richtigen Moment. Und dann hat Gott in seiner Gnade geschenkt, dass das Ding abgeblasen wurde. Und sie haben dann gesagt, ja, sie haben ja tatsächlich recht. Das haben wir ja gar nicht bedacht. Und sie sind wieder nach Hause gefahren. Der Schule ist nichts passiert. Aber das Tragische an der Geschichte ist, der Stefan ist nach den Sommerferien nicht gekommen. Er hat sich auch von Andreas nicht überreden lassen. Andreas hat ihn eingeladen zu sich nach Hause, hat gesagt, ich werde alle Hilfe, die ich dir geben kann, dir geben, wenn ich dich davon abhalten kann. Aber er war fest entschlossen. Und nach dem letzten Gesetz, was vor 6 Wochen im Bundestag verabschiedet wurde, dürfte Andreas heute diesem Jungen keine Hilfe anbieten bei Androhung einer Gefängnisstrafe. Das sind für mich Kalebs und Josuas. Irgendwie stehen bleiben, wo alle anderen sagen, da sage ich mal lieber nichts mehr. Und das müssen wir einfach machen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwelche Horrorszenarien hier produzieren. Das ist auch nicht meine Art. Aber wir erleben bei uns schon mal seltsame Sachen. Da müssen wir einfach gerade stehen, völlig überzeugt sein, im entscheidenden Augenblick Nein oder Ja sagen, so wie Gott es von uns erwartet. Und ich hoffe, dass der Abend euch so ein bisschen dafür elektrisiert hat, dass wir dann nicht die Loser sind, dass auch unsere Kinder kapieren, wir sind ja nicht die Loser, wenn wir uns auf Gottes Seite stellen, sondern wir sind die, die am Ende ins Land ziehen. Alle anderen werden sterben. Wir sterben nicht. Das ist ja gerade die Botschaft von Josua und Kaleb. Ja, soweit für heute Abend.
Dann schlage ich vor, bevor wir gleich Klaus noch ein paar Fragen stellen, dass wir jetzt das Lied Heimwärts singen. Heimwärts Nummer. Du müsstest dich noch stumm schalten, damit wir dich nicht singen hören. Ich geh zu Jesus. Ja, vielen Dank dir, Klaus. Dann fragt ihn. Traut euch.
Klaus, was sind diese, du hast gesagt, von diesen Dingen, von denen wir felsenfest überzeugt sein sollen, was sind das für dich? Welche Position hast du da? Wofür trittst du ein?
Tja, habe ich befürchtet. Also was mich schon viele Jahre sehr beschäftigt, ist die Tragik der abgetriebenen Kinder in Deutschland. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich dazu zu äußern, mache ich das eigentlich. Und ich habe den Eindruck, dass wir zu wenig machen. Und ich finde das so eine schreiende Ungerechtigkeit, dass man Menschen tötet, die nicht die Spur einer Chance haben, sich zu wehren. Und ich finde, wenn ihr in eurer Umgebung die Möglichkeit habt, ihr könnt mit Leuten reden, oder vielleicht habt ihr Freunde, die sich euch anvertrauen, dass sie ein Kind abtreiben wollen, dann redet mit ihnen. Nicht so schulmeisterhaft, aber freundlich und zeigt ihnen einfach Alternativen auf. Aber ich halte das für, da möchte ich nicht leiser werden. Das ist mal wie ein Punkt, was jetzt so Überzeugungen angeht. Ja, ich möchte euch mal einen Vers vorlesen, den habe ich jetzt gefunden aus Sprüche 30. Da steht in Sprüche 30, Vers 8, tue deinen Mund auf für den Stummen, für die Rechtssache aller Unglücklichen. Und da steht in der Fußnote, aller Kinder des Dahinschwindens, tue deinen Mund auf, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und dem Dürftigen.
Wo steht das?
Das ist doch ein krasser Vers, oder? Sprüche 31, Vers 8. Tue deinen Mund auf für den Stummen. Und es gibt heute ganz viele Stummen, für die wir den Mund auftun müssen. Und eine zweite Sache, eher persönlicher Natur, von der ich gerne immer völliger überzeugt sein möchte, ist, dass meine Frau die beste Frau ist, die es für mich gibt. Ja, die lachst jetzt. Die hört jetzt wahrscheinlich nicht zu, das ist auch ganz gut so. Aber man macht in jeder Ehe so bestimmte Phasen durch, ja. Also nicht, dass ich irgendwann mal die Idee hatte, meine Frau zu verlassen. Das hatte ich wirklich nicht. Aber ich bete darum, dass Gott bei mir immer diese Gewissheit anhält, dass Gott mir eine Frau geschenkt hat, die perfekt und gut ist für mich. Dass ich nie daran zweifle. Nie. Und dass ich nie auf die Idee komme, mich virtuell irgendwo zu verirren. Das wünsche ich euch übrigens auch. Ihr seid so zwei herrliche junge Menschen. Seid bitte völlig davon überzeugt, dass Gott euch einander schenkt. Selbst wenn ihr euch streitet, wenn ihr Differenzen habt bis zum Get-Now, es ist Gott, der euch zusammengeführt hat. Davon kann man auch mal völlig überzeugt sein. Und das ist auch sehr hilfreich. Ja, das soll mal reichen.
Danke.
Ich würde deine Frage anschließen, und zwar gibt es auch Dinge, wo du gesagt hast oder wo du inzwischen eine andere Sichtweise drauf hast, wo du sagst, ich habe da vielleicht eine persönliche Überzeugung, Und ich finde das auch gut so, aber ich kann mich sehr gut damit abfinden, dass vielleicht andere Christen das anders sehen oder andere Christen das anders handhaben. Du hast ja einiges an Lebenserfahrung und viel mit Leuten, mit Gemeinden, mit Versammlungen zu tun gehabt. Gibt es da was, wo du sagen würdest, nee, auf das würde ich heute nicht mehr so bestehen oder beharren? Da wäre ich eher großherzig oder wie auch immer.
Ja, das ist jetzt schwierig. Müssen wir natürlich an konkreten Sachen festmachen. Also ich finde es nicht verkehrt, wenn man im Alter etwas milder wird. Aber ich habe auch Angst vor dieser Wischiwaschi-Einigkeit, dass man alles toll findet. Also im Blick auf andere möchte ich gerne milde sein. Ich kann sowieso dich nicht zwingen, irgendwas zu machen, was ich gut finde. Aber ich möchte gerne für mich selbst in der Sache irgendwie eine Überzeugung haben. Also ich will jetzt nicht so ein heikles Thema anschneiden wie Calvinismus oder so, ja. Aber das Kriegsbeil ist ausgegraben in Europa, ja. Und ich kann nicht damit leben und sage, komm, das ist mir jetzt alles egal und wir wollen doch wieder alle irgendwie zusammenkommen. Da habe ich schon irgendwie für mich den Anspruch, entweder gewisse Dinge sind wahr oder sie sind nicht wahr. Und wenn ich dann von einer Sache überzeugt bin, dann muss mein Gegenüber damit leben, dass ich zumindest erstmal versuche, meine Überzeugung vorzutragen. Das finde ich zum Beispiel an John Lennox so beeindruckend, dass er sagt, ich unterhalte mich lieber mit Leuten, die anderer Meinung sind. Dann kann ich auch nochmal meine Position überprüfen. Also es kann ja auch sein, man ist von Dingen völlig überzeugt, die falsch sind. Also da muss ich ja schlimmstenfalls mit rechnen. Und da möge mir Gott die Gnade schenken, dass ich das noch korrigieren kann. Ja. Aber eigentlich, Johannes, glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehr dialektisch veranlagt sind. Wir wollen gerne Schwarz und Weiß zusammenbringen, machen daraus Grau und erklären Grau hinterher wieder zu Weiß. Und machen dasselbe Spiel dann nochmal. Und das ist einfach tödlich für die Schrift. Ja. Und da wünsche ich uns schon irgendwo klare Überzeugungen. Ja. Also zum Beispiel musste ich mich jetzt verteidigen, dass wir John Lennox rausgebracht haben, weil er ja ein Buch veröffentlicht hat, wo er die 24 Stunden Schöpfungstage in Frage stellt. Das war für mich eine Herausforderung, ja. Aber ich kann seine Argumentation nachvollziehen. Ich will das jetzt ja gar nicht so großartig. Aber er stellt das nicht in Frage, weil er der Schrift nicht glaubt oder weil er irgendwie die Schrift für sich verbiegen will, sondern er hat einfach Fragen an die Schrift. Und ich finde, dass ein Mann wie John Lennox Fragen an die Schrift stellen darf. Also die Schrift sagt nicht, dass es 24 Stunden waren. Das nehmen wir allgemein hin an und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es 24 Stunden waren, aber es gibt natürlich auch gute Argumente zu denken, dass man das nicht mit unserer Zeit messen kann. Verstehst du? Deswegen würde ich den Mann nicht abschießen. Ich würde ihn nicht in mein Verlagsprogramm führen, wenn er die Schrift angreift und auch die Historizität der Schrift angreift. Das ist eine ganz andere Sache. Deswegen muss ich auch wissen, warum stellt einer so eine Frage? Also die Mühe muss ich mir schon machen. Ja. Aber eigentlich wäre es gut, wenn wir unser Vertrauen in die Schrift schon stärken, ja? Das wünsche ich euch im Kölnblick. Dass man daran nicht rüttelt, ja? Weil wir, sonst geben wir alles auf, ja? Okay.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Und Sag mal, wie heißt du mit Nachnamen?
Siebert,
genau, ja.
Mit Siebert, genau. Und zwar bist du jetzt für mich so ein Josu oder Kaleb. Du bist zwar noch nicht 85, glaube ich, aber du hast auf jeden Fall dich sehr gut gehalten und wirkst noch, als hättest du sehr viel Kraft und Elan. Und was interessant wäre, du bist, also der Josu und der Kaleb, die sind ja mit vielen Leuten gestartet, um dieses Land zu erkunden Und viele sind halt auf der Strecke geblieben. Und interessant wäre, ob du auch so etwas erlebt hast, dass jemand quasi auch mit dir gestartet ist und dann halt nicht vorwärts gekommen ist und woran das gelegen hat bei ihm. Hast du irgend so einen Fall in deinem Umfeld?
Naja, das müsste man jetzt an bestimmten Personen festmachen. Eigentlich, Samuel, muss ich mich fragen, ob ich nicht manchmal der war, der auf der Strecke geblieben ist. Ja, als immer nur als der dazustehen, der so geradlinig vorausgegangen ist und alle anderen hinter sich gelassen hat. Ich glaube, dass unsere Lebensläufe alle Dellen haben, wo wir auch Phasen haben, wo wir Zeit verschlafen haben, wo wir viel schneller und viel hingebungsvoller unser Erbteil hätten einnehmen sollen. Aber ich habe zwei Freunde, die auf der Strecke geblieben sind, weil ihre Kinder dem Glauben kritisch gegenüber waren und sie wollten ihre Kinder nicht verlieren. Also darf ich das mal so platt sagen, sie sind an ihren Kindern irgendwo ein Stück weit gescheitert. Ja, also ich weiß nicht, wie euch das mal später geht, wenn eure Kinder nicht wollen oder sich nicht bekehren oder zu euch sagen, komm Mensch, mach doch mal das Level ein bisschen runter und übertreib's nicht so, sei nicht so fromm. Und du gleichst das dann ständig irgendwie an und irgendwann bist du selbst weg. Also entweder du beeinflusst deine Kinder oder deine Kinder beeinflussen dich. Und da ist es halt, das war so mal so meine persönliche Erfahrung, wo ich dachte, eigentlich ist es schade, dass sie nicht ihre Kinder motivieren konnten, sondern dass ihre Kinder sie demotiviert haben. Das finde ich dann schade. Aber ich bin voll glücklich, dass ich zwei oder drei Freunde haben darf, die mir also echte Freunde sind und mit denen ich mir manchmal so vorkomme, als würde ich da am Lagerfeuer sitzen und wir sind uns voll einig. Wir müssen uns noch nicht mal austauschen, wir müssen uns nur angucken. Und es gibt ein paar Leute, mit denen ich wirklich jede Woche telefoniere. Wir telefonieren eine halbe Stunde und es tut so gut, ja, sich einfach nochmal zu gewissern, wir werden sie fressen, Samuel. Wir werden nicht uns fressen, wir werden sie fressen. Sie werden unsere Speise sein. Daran kann kein Zweifel bestehen.
Hi.
Hi.
Hi. Ich muss zuerst sagen, dass Sammy und Ellie waren eigentlich auf der Hochzeit von Frieda.
Sammy? Okay. Ja, die ist schon so lange.
Ja, genau. Ja, aber,
ja, zwei Silberhochzeit.
Ja, aber ich habe eigentlich auch eine Frage für dich. Du bist jetzt weg. Okay. Du hast dann mehrmals gesagt, dass es ist gut, einen Freund oder zwei, aber nicht mehr als drei, gute Freunde zu haben. So meine Frage wäre, was denn sind die Eigenschaften von einem guten Freund?
Sprüche 17, Vers 17. Ein guter Freund. Der Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Finde ich zwei ganz gute Eigenschaften eines guten Freundes. Ein Freund liebt zu aller Zeit. Das bedeutet nicht, er schmiert dir Honig ums Maul, sondern er liebt dich und er sagt dir immer die Wahrheit. Dein bester Freund ist ja auch dein bestes Korrektiv, was wir ja brauchen, dringend. Also wir haben alle eine Macke, wir haben eine Unwucht und ich brauche einen, von dem ich weiß, er mag mich und er hat den Mut, mir zu sagen, das war einfach richtig blöd, was du da gemacht hast. Beispiel, David und Absalom. Da hatte der David eine totale Unwucht in 2. Samuel 16, glaube ich, ja. Er hat ja da dermaßen getrauert um Absalom und war völlig neben der Rolle. Und dann kommt der Joab in 2. Samuel 19, Vers 5 zu David und er ist ihm ein guter Freund und er sagt ihm Folgendes. Du hast heute das Angesicht aller deiner Knechte beschämt, die heute dein Leben errettet haben und das Leben deiner Söhne, deiner Töchter, das Leben deiner Frauen, deiner Nebenfrauen, indem du liebst, die dich hassen und hasst, die dich lieben. Denn du hast heute kundgetan, dass dir Oberste und Knechte nichts sind. Denn heute erkenne ich, dass wenn Absalom lebendig und wir alle heute tot wären, dass es dann recht wäre in deinen Augen. Und nun mache dich auf. Geh hinaus, rede zum Herzen deiner Knechte, denn ich schwöre bei dem Herrn, wenn du nicht hinausgehst, so wird diese Nacht nicht ein Mann bei dir bleiben. Ja, ich meine, stell dir mal vor, so eine Rede, die kommt nur von einem Freund. Wer wagt dir denn zu sagen, Sarah, das war einfach nicht gut, was du gemacht hast. Und er kann davon ausgehen, dass du es annimmst, ja, dass du nicht sagst, du bist blöd. Das finde ich, ist ein guter Freund, er liebt zu aller Zeit. Also er ist natürlich auch nett zu mir, hoffentlich lobt er mich auch mal, ja. Aber er sagt mir eben auch, wenn ich eine Macke habe. Und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Die Gabi Fett hat mal erzählt, als sie ihren Arm verloren hat, hatte sie eine Freundin in der Schweiz, die auch einen Arm verloren hat. Und sie hat sich in den Zug gesetzt und ist die ganze Nacht zu ihr gefahren, um sie in der Klinik zu besuchen und durch ihre Anwesenheit zu zeigen, jetzt bin ich dein Freund. Ich kann genau das mitfühlen, was du jetzt gerade erlebst. Du hast deinen Arm verloren und für dich als Frau ist das die totale Katastrophe. Ja, vielleicht für mich als Mann auch, ja, aber für so eine Frau, die sagt, es ist einfach, es entspricht nicht mehr meinem Schönheitsideal. Ja, wie sehe ich jetzt aus? Und es kommt eine andere Frau durch die Tür und sie hat auch nur einen Arm. Und da sagt die Gabi, das war der größte Trost, den ich mir vorstellen kann. Als Bruder für die Drangsal wird sie geboren. Finde ich hervorragend. Ja. Und ich glaube, das wisst ihr ganz genau, also ihr Frauen noch besser als wir Männer, wir haben in unserem Leben Situationen, da brauchst du einfach einen guten Freund. Das verstehe mich jetzt auch mal richtig, das ist eine andere Kategorie wie meine Frau. Also meine Frau ist natürlich in mancher Hinsicht, übertrifft die alles, ja, meine ganzen Freunde auch. Und trotzdem tut es mir manchmal so gut, wenn mein Andi Fett anruft und wir haben irgendwie mal 10 Minuten Austausch. Das ist wie ein Stück Himmel. Ich schätze das einfach sehr. Ja. Und da ist auch Ute nicht neidisch. Das ist einfach eine andere Kategorie. Ja, klar. Aber ich finde, da ist Sprüche 17 Vers 17 eine gute Definition. Ein Freund liebt zu aller Zeit und er ist für unsere, ja, wie soll ich das sagen, für unsere mentalen Dellen ist er geboren, die wir schon mal haben. Also als er frisch verheiratet war, habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass du schon gemerkt hast, dass dein Zuhause eigentlich auf der anderen Seite vom Teich ist, ja, und dass es dir dann einfach gut tut. Du hast jemanden, der das irgendwie nachempfinden kann, ja, und dir das irgendwie zeigen kann. Das ist doch ein guter Freund, ja.
In Sprüche 17 steht ja, und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Das hört sich natürlich so fast so an wie die Prädestination der Freundschaft oder des Freundes. Du hast ausgeführt zu Josua und Kaleb, dass die beiden natürlich dieses einschneidende gemeinsame Erlebnis hatten, diese geistliche Erfahrung, wo sie eben genau gemerkt haben, im Gegensatz zu den anderen 10 sind wir auf einer Wellenlänge. Mhm. Aber was denkst du, wie kann man denn heute gute Freunde finden? Oder eine gute Freundschaft aufbauen?
Also wir haben das Thema oft unter jungen Leuten, die bei mir sitzen und jammern, dass sie keine guten Freunde haben. Und dann sage ich immer, suche nicht einen Freund, sondern sei ein Freund. Und diese These habe ich von Walter Mauerhofer. Der hat mal bei uns einen Vortrag gehalten und er hat immer wieder betont, sei ein Freund. Und wenn du dich freundschaftlich zu anderen verhältst, wird das irgendwann mal beantwortet. Und dann weißt du, dass du einen guten Freund hast. Ja? Also man kann ja Freundschaft erstmal mit der Gießkanne auskippen und dann wird sich herausstellen, wo so eine Seelenverwandtschaft da ist. Ja? Aber eigentlich ist es ja immer besser, man denkt nicht so egoistisch, so ich will einen Freund haben, sondern dann sage ich immer, dann sei lieber Freund für andere. Ja. Und, ja.
Ich habe noch eine andere Frage. Du hast von eurem Tischgespräch als Familie immer wieder gesprochen. Ich glaube, das Frühstück war da besonders prägsam für deine Kinder. Wir sind hier nun, wir haben schon ein bisschen ältere Kinder als der Durchschnitt der Gemeinde. Da wird es natürlich auch schon immer ein bisschen spannend, das Tischgespräch zu gestalten. Für andere Familien steht das vielleicht noch so langsam bevor. Welche Tipps oder Hilfen könntest du so geben, dieses Tischgespräch nicht einfach nur so laufen zu lassen, wie es halt kommt, sondern auch wirklich so zu steuern, dass es vielleicht auch für die Familie immer wieder ein Gewinn ist.
Keine Ahnung. Also ich glaube, dass ein Tischgespräch irgendwie gut abläuft, wenn man sich mag. Und jetzt ist natürlich bei Familie Weise das wahrscheinlich so, dass die Familie sich mag und so. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht immer so ist, dass so ein ungestörtes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern da ist. Ja? Aber wenn die Kinder zum Beispiel wissen, egal, natürlich die Eltern meckern, das ist manchmal in einer schwierigen Phase, das müssen die Kinder einfach aushalten. Aber dass so ein Grundvertrauen da ist, das finde ich eigentlich sehr schön. Also möglichst Differenzen ausräumen, wenn es irgendwie geht, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder sich auf so eine Mahlzeit freuen. Dass die sagen, cool, es gibt wieder Abendbrot und wie immer ist es, sind die Bratkartoffeln angebrannt und Papa meckert wieder. Es ist so wie immer, aber es ist irgendwie schön. Ja. Du, ich habe kein Rezept. Ja. Aber ich finde es ganz schlimm, wenn meine Kinder merken würden, bei mir am Tisch, sie nerven mich. Und das merken die Kinder ziemlich schnell. Kinder sind ja sehr sensibel. Ja. Und wenn Papa so genervt ist oder keine Lust hat oder wenn er am Handy spielt vielleicht noch beim Essen oder irgendwie. Das geht gar nicht. Ja, du musst es nicht deinen Papa trösten. Gib ihm ruhig mal die Kante. Ja. Also entscheidend ist für mein Familienleben, dass irgendwie die Kinder wissen, dass ich sie mag. Und dass die ja sich vielleicht sogar noch auf mich freuen. Das wäre natürlich nett. Leider sind sie jetzt alle gegangen, also fast alle, aus unverständlichen Gründen.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Freundschaftsding. Meinst du, dass es irgendwann sinnvoll ist oder verbalisierst du das? Dass man wirklich sagt, okay, wir sind jetzt sehr gute Freunde oder das ist jetzt eine sehr gute Freundschaft. Verbalisiert man sowas oder ist das einfach so, kommt das so?
Naja, manche Freundschaften können einen ja auch erdrücken. Ja, wenn jemand so besitzergreifend ist und er will mich unbedingt als Freund, dann würde ich wahrscheinlich die Flucht ergreifen. Aber wenn man wirklich ein guter Freund ist, ich glaube, dann darf man sich das auch mal, wenn es gute Gelegenheiten gibt, sagen. Du, vielen Dank, dass du mir ganz oft geholfen hast. Oder ja, das oft trauen wir uns ja nicht, so ein Feedback zu geben, wie der andere auf mich wirkt. Ja, ich denke schon, das kann man machen. Aber man muss auch aufpassen, dass eine Freundschaft einen nicht erdrückt. Also dazu bin ich jetzt vielleicht schon zu alt, ja, dass ich mich jetzt so voll auf ihn hängen würde und würde sagen, also mit dir will ich jetzt leben und sterben, das ist ja Quatsch, dafür bin ich verheiratet. Aber wenn es mal Momente gibt, wo ich sage, Mensch, also das weiß ja die Lea, manchmal sitze ich bei uns auf dem Balkon und dann greife ich zum Hörer und rufe den an, die eigentlich sage, Mensch, komm doch einfach mal vorbei, komm doch einfach. mal 6 Stunden fahren, kannst du doch mal machen und dann sitzen wir mal einen Abend auf dem Balkon, trinken einen trockenen Rotwein und wir können mal miteinander reden. Das finde ich nett, ja. Und dass es dann eben nicht geht, ist halt schade, aber ja, da bin ich auch sehr spontan. Also ich war erst noch zum Mittagessen bei deinen Eltern die Woche. Ja.
Sonst noch Fragen? Ansonsten haben wir natürlich hier auch Flyer für das John Lennox Buch in Köln verteilt. Du hast ja schon so ein paar Reaktionen geschildert. Hast du vielleicht noch mehr Reaktionen, was ihr so auf das Buch an Rückmeldungen bekommen habt?
Also wir haben weniger Rückmeldungen bekommen von Leuten, die es wirklich gelesen haben, als eher Rückmeldungen von Leuten, die mit dem Buch gearbeitet haben. Ja. Aber was jetzt wirklich durch das Buch entstanden ist, ist bei uns auch ziemlich wenig angekommen. Aber es ist für mich ganz interessant, dass wir ganz viele Bestellungen von Pfarrern bekommen haben. Also evangelische Kirche, für mich total überraschend, wo ich immer dachte, das ist alles tot, ja. Gibt es keine gläubigen Pfarrer mehr. Die haben angerufen, Telefon, sich bedankt, dass das Buch rausgekommen ist, dass sie damit arbeiten würden. Das finde ich wieder voll ermutigend, ja. Also wir haben so viele fremde Leute kennengelernt. Das war, hat einen regelrecht überrollt, ja. Ja, das war sehr schön. Übrigens ist die 3. Auflage jetzt im Druck. Also 40.000 Bücher sind weg.
Weil du eben die Linke erwähnt hattest. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass Leute das Buch so verstehen, als ob es ein, also nur vom Cover her, wo ist Gott in dieser Welt, als ob es eine Wiedergottschrift wäre. Ja. Kann das sein, dass das einfach ein Irrtum war bei der linken Fraktion?
Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich kein Freund der Linken. Ja, ich möchte mich da gar nicht so politisch äußern. Aber was mich zum Beispiel wundert, ist oft die Reaktion von dem Ramelow. Ja, der ist ein Linker, sagt dann noch selbst, er ist Katholik, gibt ganz oft christliche Statements von sich, ist jetzt auch in Thüringen eigentlich ziemlich vernünftig, ja, will er die ganzen Sachen wieder auflösen. Keine Ahnung. So.
Okay. Na gut, wir hatten nur eine Reaktion bekommen, wo jemand total gegen uns gewettert hat und es kam irgendwie so durch, der verteidigt gerade Gott in seinem Schreiben, als ob der...
Das ist bei uns nicht so angekommen.
Okay, ja.
Was ein kleiner Nachteil des Buches ist, dass es schon intellektuell sehr anspruchsvoll geschrieben ist.
Nee, nur vom Cover. Der hatte das Buch noch nicht, aber er hatte nur diesen Titel gesehen und daraus geschlossen, dass das Buch gegen Gott wäre.
Ja,
okay. Ja, der lässt das ja offen, der Titel, meine ich.
Ja, finde ich auch. Ja, vielleicht ein bisschen provokativ, ja. Aber ist ja auch mal ganz gut.